Im SWR-Interview der Woche ist Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Guten Tag, Herr Landsberg.
Guten Tag, Frau Ellermann.
Es gibt drei große Themenkomplexe, die die Städte und Gemeinden aktuell ja umtreiben. Da ist erstmal das Ende der meisten bundesweiten Corona-Schutzmaßnahmen. Dann eben die große Herausforderung, Hunderttausende Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen und zu versorgen. Und dann beschäftigt Städte und Kommunen auch noch, wie denn dieses 9-Euro-Nahverkehrsticket umgesetzt werden soll. Das hat ja die Bundesregierung angekündigt als eine Reaktion auf die steigenden Energiepreise. Starten wir mit der Corona-Politik. Mit dem 2. April gibt es kaum noch bundesweite Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie, obwohl die Ansteckungszahlen ja weiter hoch sind. Mehrere Bundesländer wollten Nachbesserungen am neuen Infektionsschutzgesetz. Aber Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, sagt, es gibt keine Änderungen mehr, es bleibt dabei. Herr Landsberg, mit welchem Gefühl gehen Sie denn ab jetzt in den Supermarkt, ins Konzert oder ins Restaurant?
Also ich gehe mit einem etwas unsicheren Gefühl dorthin, würde persönlich auch die Maske weiter tragen, weil das schon ein wirksamer Schutz ist. Und habe das ein bisschen bedauert, dass man die Maßnahmen nicht wenigstens bis Ende April verlängert hat. Wir sind jetzt bei einem Schnitt von über 1700 Neuinfektionen. Das ist schon eine hohe Inzidenz. Und die Länder haben zwar die Möglichkeit, eine sogenannte Hotspot-Regelung zu schaffen. Nur der Gesetzgeber hat wenig genau beschrieben, wann liegt eigentlich ein Hotspot vor. Und er hat insbesondere festgelegt, dass das durch das jeweilige Landesparlament entschieden werden muss. Das stelle ich mir relativ schwierig vor, wenn Sie einen einzelnen Kreis oder eine kreisfreie Stadt haben. Es sind Ferien, jetzt muss das Landesparlament zusammentreten und sagen, ja, das ist aber jetzt ein Hotspot. Also das ist keine ganz glückliche Lösung.
Bleiben wir noch mal kurz bei der Maske. Es gibt ja eine bundesweite Maskenpflicht, nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber eben nicht mehr in öffentlichen Innenräumen. Sie sagen, das ist keine gute Idee. Was würden Sie sich denn von einer längeren Maskenpflicht versprechen?
Naja, wir wissen ja eigentlich, dass die Maske eins der wenigen einfachen Mittel ist, die auch wirken. Warum soll das nicht im Einzelhandel noch eine Zeit lang weiterlaufen oder auch in Verwaltungsgebäuden, wo man mit wenig Abstand zusammensteht oder zusammensitzt? Das hätte ich schon ganz gut gefunden. Zumal ich den Eindruck habe, die Menschen haben sich an die Maske doch eigentlich gewöhnt. Also, dass die Leute das so als wahnsinnige Belastung empfinden, das ist mein Eindruck nicht. Das hätte man meiner Ansicht nach fortschreiben können. Jetzt ist es nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Sie gesagt haben, auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen, aber im übrigen Bereich eben nicht mehr.
Jetzt sagen der Bundesgesundheitsminister und der Bundesjustizminister, es gab einfach rechtlich keine Möglichkeit mehr, bundesweite weitreichende Corona-Einschränkungen durchzusetzen, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht, weil eben keine bundesweite Überlastung des Gesundheitssystems mehr drohe. Was schlagen Sie denn vor? Denn diese Verhältnismäßigkeit ist ja tatsächlich im Moment nicht gegeben.
Das ist schon richtig, aber dahinter steckt ja, dass man sich in der Koalition nicht einig war. Also wenn man gesagt hätte, wir lassen die Maskenpflicht weiter laufen, weil die Inzidenzzahlen ja immer noch steigen, dann weiß ich natürlich auch nicht, wie Gerichte entschieden hätten. Aber da das ein vergleichsweise harmloser Eingriff ist, hätte man das machen können. Wenn man das nicht wollte, was ich ja auch verstehe, dann hätte man wenigstens sagen können, die Länder können das machen durch eine Rechtsverordnung. Also nicht jedes Mal wieder das Parlament, weil im Kreis XY möglicherweise ein besonderer Ausbruch ist. Also man hätte das für die Länder erleichtern sollen. Dementsprechend haben ja auch die Länder übrigens unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit dieses Verfahren kritisiert. Sie haben im Bundesrat zugestimmt, aber eigentlich nur, weil es sonst gar nichts mehr gegeben hätte. Also da waren sie ein bisschen unter Druck. Es ist keine glückliche Lösung.
Sie kritisieren ja auch, dass es keine konkreten Kriterien gibt, keine Schwellenwerte, ab wann denn ein Hotspot ist. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, die braucht es auch nicht, denn es gibt ja 4 Kriterien, an denen man absehen kann, ob den Kliniken eine Überlastung droht. Warum sehen Sie dann da ein Problem?
Also ich habe das gehört, was Herr Lauterbach gesagt hat und das habe ich auch gerne gehört. Nur es steht leider so nicht im Gesetz. Das ist seine Auslegung und warten wir mal ab. Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass einige Länder Hotspot-Regelungen machen. Mecklenburg-Vorpommern will ja das gesamte Bundesland zum Hotspot erklären, auch Hamburg. Da wird es Gerichtsverfahren geben. Ich komme ja selber aus dem Richterberuf und ich befürchte, dass ein Gericht sagen wird, dieses Gesetz ist in diesem Punkt zu unbestimmt. Ich schließe das jedenfalls nicht aus.
Aber wäre es dann nicht so, dass egal, ob nun Hotspot-Regeln gelten oder nicht, dass in jedem Fall die Gerichte letztlich darüber entscheiden, was jetzt noch angemessen ist oder nicht? Also der Bundesgesundheitsminister und der Bundesjustizminister sagen, bundesweite Regelungen sind nicht mehr gerichtsfest. Einige Bundesländer und Sie sagen, die Hotspot-Regeln oder die Kriterien sind nicht gerichtsfest. Entscheiden letztlich unsere Gerichte darüber, was jetzt angemessen ist zur Corona-Pandemie-Bekämpfung?
Am Ende wird das so sein. Die Gerichte haben ja schon viele Entscheidungen, auch unterschiedliche Entscheidungen getroffen. Und eigentlich ist es Aufgabe des Gesetzgebers oder der Gesetzgeber in den Ländern, das so konkret zu machen, dass die Gerichte sagen, ja, das ist in Ordnung. Und da habe ich große Zweifel in diesem Fall.
Was würden Sie sich denn jetzt konkret von der Bundesregierung wünschen?
Also die Bundesregierung wird möglicherweise das Infektionsschutzgesetz doch nochmal nachbessern müssen, wenn wir eine Sommerwelle haben. Wir wissen das ja nicht und es dann doch vielleicht zu Belastungen kommt. Ich hoffe das nicht, aber ausschließen kann man das nicht. Was man jetzt erwarten kann, ist der Appell an die Menschen, tragt freiwillig Masken und glaubt nicht, die Sache ist vorbei. Wir haben jetzt so eine Stimmung, naja, irgendwie, das war's jetzt. Und leider war es das eben nicht. Und das muss man eben auch kommunizieren. Also Kommunikation ist in der Pandemie vielleicht noch entscheidender als die Gesetze.
Befürchten Sie, dass es jetzt in den nächsten Monaten eine Art Hotspot-Chaos gibt?
Das befürchte ich nicht, weil ich glaube, dass die meisten Länder davon keinen Gebrauch machen werden. Ich höre das aus Nordrhein-Westfalen. Gut, da ist natürlich demnächst auch Wahl, das mag auch eine Rolle spielen, aber wie Sie richtig ja beschrieben haben, die Belastung der Krankenhäuser ist hoch, aber nicht so übermäßig hoch, dass man eingreifen muss. Deswegen vermute ich, es wird bei Appellen bleiben.
Jetzt ist es ja auch so, dass in vielen Bundesländern an den Schulen die Maskenpflicht fällt. Ist das aus Ihrer Sicht ein Problem, gerade auch für Städte und Gemeinden?
Also das halte ich ehrlich gesagt für richtig, denn es ist ja ein Unterschied, ob Sie in 20 Minuten beim Einkauf eine Maske tragen oder als Schüler, sagen wir mal mit 7, 8 oder 12 oder 14, 6, 7 oder noch mehr Stunden in der Klasse arbeiten müssen mit Maske. Sprachunterricht ist schwierig. Also diesen Schritt finde ich eigentlich ganz vernünftig.
Jetzt ist ja noch nicht entschieden über eine allgemeine Impfpflicht. Aber Fakt ist, dass die Zahl der täglichen Impfungen bei uns deutlich zurückgegangen ist. Sollten die Kommunen ihre Impfzentren und ihre Impfstellen jetzt schließen?
Also wir wollen natürlich, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Wir schließen auch nicht aus, dass es irgendwann die nächste Welle gibt, vielleicht mit einer ganz neuen Variante. Und deswegen haben wir an Bund und Länder appelliert, zumindest im Standby eine gewisse Zahl von Impfzentren aufrechtzuerhalten. Es ist gar nicht so einfach, die hinterher wieder einzurichten. Das haben wir ja schon mal alles erlebt, wie schwierig das ist. Da ist Personal gewonnen worden, da müssen Mietverträge geschlossen werden. Also darauf vorbereitet sein, dass zum Beispiel die zweite Boosterimpfung möglicherweise viel mehr Menschen erreichen sollte. Jetzt heißt die Empfehlung ja Personen, die Vorerkrankungen haben oder über 70 sind. Das kann ganz schnell und plötzlich relevant werden und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Gilt das aus Ihrer Sicht auch für die Teststellen? Die sollen ja jetzt bis Ende Mai noch so laufen, aber dann gibt es noch keine Anschlussregelung.
Also die Diskussionen laufen, das ist ein bisschen eine Frage der Einschätzung. Also man muss natürlich feststellen, dass diese Tests enorm viel Geld kosten, Bund und Länder. Da reden wir über das Jahr über Milliarden. Und wenn wir der Auffassung sind, dass wir eigentlich jetzt sowieso wieder den Normalbetrieb haben, dann spricht einiges dafür, auch die Testkapazitäten zurückzufahren.
Wie sehen Sie grundsätzlich die Tendenz, die, ich sage mal, Corona-Pandemie-Bekämpfung jetzt der Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger zu überlassen?
Also ich glaube, dass die Masse der Menschen ziemlich vernünftig ist. Über die wird noch nie gesprochen. Es wird immer über die gesprochen, die sich nicht impfen lassen und die Querdenker. Und wenn 5 Leute irgendwo demonstrieren, dann wird da groß darüber berichtet. Die ganz große Mehrheit weiß, dass es eine gefährliche Krankheit ist, dass man sich schützen sollte. Das heißt nicht, dass es alle tun. Ich glaube, die Leute sind vernünftiger, als die Politik glaubt. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass am Ende die Impfpflicht kommt, weil der bürokratische Aufwand einfach riesig ist. Ein Blick nach Österreich zeigt das. Da hat man sie eingeführt und jetzt wieder ausgesetzt. Und wenn wir eine Impfpflicht einführen, wenn es eine Mehrheit dafür gibt, dann brauchen wir ein zentrales Impfregister. Das wollen einige Parteien in der Regierung nicht, aus Datenschutzgründen. Mich wundert das etwas. Es gibt ganz viele Register. Es gibt zum Beispiel ein Führerschein-Zentralregister. Das hat also nichts mit Bußgeld oder so zu tun. Da ist genau aufgeführt, Wo wohnen Sie? Wie heißen Sie? Wann sind Sie geboren? Wann haben Sie welchen Führerschein gemacht? Wann verfällt er möglicherweise? Das könnte man sich auch vorstellen. Aber der Glaube, das könnten mal eben die ohnehin überlasteten Gesundheitsämter machen oder die Krankenkassen, die sich da auch mit Händen und Füßen dagegen wehren, das wird nicht funktionieren. Und oft ist der Vollzug ja wichtiger als die Maßnahme als solche. Eine Maßnahme per Gesetz zu beschließen, die man am Ende nicht umsetzen kann, da wird der Staat unglaubwürdig, dann soll er es lieber ganz lassen.
Das heißt, bei den Gesundheitsämtern sehen Sie definitiv keine Kapazitäten, die Impfpflicht noch nachzukontrollieren oder nachzuverfolgen.
Richtig, weil das ein komplizierter Prozess ist. Wir erleben das jetzt schon bei der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht, also Menschen, die in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen arbeiten. Sie müssen die Leute anschreiben, sie müssen die Leute anhören, sie müssen prüfen, ob möglicherweise eine Ausnahme besteht, dass diese Person sich gar nicht impfen lassen muss. Dann müssen sie eine Frist setzen, dann müssen sie überprüfen, ob die Frist eingehalten wird. Und dann sind sie erst in der Phase, wo sie überlegen, kann man da ein Bußgeld verhängen, wenn ja, in welcher Höhe. Also das ist nicht so ein ganz einfacher Verwaltungsvorgang.
Sie haben das Thema Impfregister angesprochen. Da sagen ja dann eben viele Kritiker, das dauert zu lang. Da kommen wir nicht vor die Welle, die möglicherweise im Herbst droht. Wo und wie schnell könnte denn aus Ihrer Sicht so ein Impfregister angesiedelt sein oder geschaffen werden?
Also wenn, müsste das, wie das von mir ja genannte Führerscheinzentralregister als Bundesbehörde etabliert sein. Sowas dauert in Deutschland. Sie müssen auch die Leute alle anschreiben. Andererseits gäbe es ja einfache Möglichkeiten. Sie wissen, 37 Millionen Menschen haben sich die Corona-Warn-App runtergeladen. Sie könnten da natürlich ein Tool entwickeln, wo Sie nur anklicken und Ihren Impfnachweis an eine wie auch immer geartete Behörde schicken. Ich weiß, dass die Datenschützer wieder sagen würden, oh Gott, alles ganz schrecklich. Aber vielleicht muss man manchmal um der guten Sache willen auch heilige Kühe schlachten.
Das Interview der Woche mit Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Herr Landsberg, die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die werden auch bei uns von Tag zu Tag spürbarer. Inzwischen sind mehrere hunderttausend Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland angekommen. Wie werden die bei uns empfangen? Was hören Sie aus den Städten und Gemeinden? Welche Rückmeldungen bekommen Sie?
Also ich höre zunächst mal eine Riesenhilfsbereitschaft, auch der Bevölkerung. Ganz viele Ehrenamtler, die sich engagieren, ganz viele Kommunen, die sehr kreativ damit umgehen. Also der Begriff Willkommenskultur ist ja so ein bisschen belastet, aber hier findet er jedenfalls zurzeit statt. Was daran liegt, dass die Menschen natürlich diese Nähe dieses Krieges spüren. Das ist eben nicht irgendwo im Nahen Osten. Das ist 750 Kilometer von Deutschland entfernt. Dann natürlich auch das Leid, was sie jeden Tag sehen. Das ist eine Riesenherausforderung. Viele Kommunen sagen auch, wir können einfach nicht mehr alle, die hier zu uns kommen wollen, unterbringen. Das heißt, wir müssen dieses Verfahren in einen Dreiklang bringen. Das heißt, erstens registrieren, zweitens verteilen, drittens Unterbringung, Versorgung, Integration sichern und das auch nachhaltig finanzieren durch Bund und Länder.
Welche Grundlage haben denn Städte und Kommunen derzeit für ihre Planungen? Also wissen Sie, was da an Unterbringungen, an Kita- und Schulplätzen noch gebraucht wird?
Das haben sie nicht genau, das muss man auch verstehen, weil diese Kriegsvertriebene aus der Ukraine haben einen Sonderstatus. Das ist anders als bei Asylbewerbern. Das heißt, die müssen sich gar nicht zunächst mal registrieren lassen. Die können ganz normal 90 Tage sich in der EU, also auch in Deutschland, aufhalten. Dann kommt hinzu, dass niemand genau weiß, wie viel kommen morgen. Es kommt weiter hinzu, dass sie eine starke Tendenz haben, dahin zu gehen, wo sie Bezugspunkte haben, also wo sie Verwandte haben oder Bekannte oder was sie kennen. Da gibt es immer das berühmte Beispiel, dass viele nach Dortmund wollen, weil sie Borussia Dortmund kennen. Wir kennen ja aus der Ukraine auch nicht so sehr viele Städte. Und dieser Prozess, den Leuten klarzumachen, ja, ihr solltet euch registrieren lassen und ihr müsst auch akzeptieren, dass ihr verteilt werden, weil wir euch ja wirklich gut helfen wollen, der ist ganz wichtig. Es gibt andere, auch ganz schwierige Probleme. Es kommen sehr viele Pflegefälle. Es kommen ganze Waisenhäuser, für die wir natürlich auch eine Struktur schaffen müssen. Das ist schon eine riesige Herausforderung und es ist ja leider nicht absehbar, dass sie kurzfristig endet.
Brauchen wir denn dann eine Verteilungsquote?
Also die Innenministerin hat ja zunächst das abgelehnt. Das war aber auch ganz am Anfang, als die Zahl noch vergleichsweise niedrig war. Jetzt besteht Einigkeit, dass Verteilung auf die Länder nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel erfolgt. und dass natürlich dann auch entsprechende Gelder bereitgestellt werden müssen. Und dann ist ja das nächste Problem, wie verteilen sie innerhalb eines Landes, also in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg. Da hatten wir bei den Asylverfahren ja die Regel, die kommen in die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes und werden von da auf die Kommunen verteilt nach den Kapazitäten, die die Kommunen haben. So einfach, so schwierig ist das hier. Wir haben Fälle, versuchen schon zu verteilen, zum Beispiel von Berlin. Tegel ist ja so ein Ankunftszentrum, da fährt der Bus los, um in Rheinland-Pfalz, in einigen Kommunen, die gesagt haben, wir machen das und wir haben auch die Kapazität, um die dorthin zu bringen. Und wenn der Bus ankommt, sind von 60 Leuten noch 20 drin. Und das höre ich von vielen Bereichen. Das sind teilweise Kommunikationsprobleme. Viele haben Interesse, zum Beispiel in der Nähe der Ukraine zu bleiben, weil sie aus meiner Sicht eine Illusion glauben, in 3, 4 oder 6 Wochen kann ich zurück. Die wollen ja alle zurück. Nur so wie das da aussieht und wie der Krieg sich entwickelt, ist das unwahrscheinlich. Das heißt, wir müssen schon auch dafür werben, dass sie sich verteilen lassen. Das kann man auch argumentativ untermauern, indem man sagt, ihr wollt das Beste für eure Kinder, da ist ein Kita-Platz, da ist eine Schule, da ist auch eine Unterbringung. Den Großteil der Menschen wollen nicht in Sammelunterkünfte. Für eine vorübergehende Zeit wird das unvermeidbar sein. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sich die Zahlen entwickeln.
Apropos Kinder und Jugendliche, an deutschen Schulen werden schon jetzt mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine geflohen sind, unterrichtet. Jetzt fordert der Städte- und Gemeindebund unter anderem, dass die Klassen- und Gruppengrößen an Schulen und Kitas vorübergehend ausgesetzt werden könnten. Befürchten Sie da jetzt nicht einen Aufschrei der Eltern vor Ort?
Den befürchte ich, aber auch damit muss man umgehen. Es ist Krieg. Wir wollen, dass diese Kinder in die Schule gehen. Die haben da sogar einen Anspruch drauf. Und die Kommunen können nicht zaubern. Es wäre ja toll, wenn wir mal eben eine Schule bauen könnten und hätten genug Lehrer und Kitas. Das ist schwierig. Und in einer solchen wirklich schweren Situation muss auch mal die Möglichkeit bestehen, unproblematisch zu sagen, dieses Kind oder dieser Schüler oder diese Schülerin kommt noch in den Unterricht, auch wenn die Klasse damit etwas größer wird. Ich glaube, das kann man auch Eltern klar machen. Aber ganz ohne Konflikte, bin ich überzeugt, wird das nicht gehen. Andererseits kennen wir das über Jahre und ich glaube, wir schaffen das auch.
Im Moment laufen ja noch Gespräche zwischen Bund und Ländern über die Kostenverteilung. Gehen Sie davon aus, dass Bund und Länder alle Kosten übernehmen und die Kommunen eben nicht dafür aufkommen müssen?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich bin sicher, dass Bund und Länder, das ist uns auch schon mehrfach gesagt worden, da kam immer die Formulierung, wir lassen euch nicht im Regen stehen, einen Großteil der Finanzlast tragen werden. Es ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nur, ich habe mich etwas gewundert, beim letzten Treffen des Bundeskanzlers mit den Ländern ist ja vereinbart worden, dass eine Arbeitsgruppe bis zum 7. April dazu einen Vorschlag machen soll. Ich hoffe, dass der dann auch gut und auskömmlich ist und dass das Geld auch bei den Kommunen ankommt. Aber schon jetzt, Sie wissen, viele Kommunen, gerade auch in Rheinland-Pfalz, sind hoch verschuldet, müssen enorm viel Geld in die Hand nehmen. Ich habe eine Mittelstadt, die hat allein für die Vorbereitung von 100 Flüchtlingen, und das ist jetzt nicht Unterhalt, das ist praktisch Umbau eines Gebäudes, Sicherheitsdienst, Essen, Versorgung, mehrere 100.000 Euro ausgegeben. Und wir müssen zu Recht, finde ich, erwarten dürfen, dass der Bund hier eine auskömmliche Pauschale, am besten pro Person und eine Sonderregelung natürlich für pflegebedürftige Kinder, für pflegebedürftige Erwachsene vorsieht. Denn das wird eine lange Strecke werden.
Können Sie das ungefähr beziffern, was da pro Person für einen Betrag anfallen würde?
Naja, man kann sich ein bisschen orientieren. Es gibt ja das Asylbewerberleistungsgesetz. Da sind immer Zahlen mal genannt worden von 1.000, 1.200. Das ist übrigens auch von Land zu Land unterschiedlich, was da weitergegeben wird wieder an die Kommunen. Aber das ist schon eine ziemlich naheliegende Größenordnung. Wenn dann noch die nötigen Zusatzinvestitionen, wir werden ja teilweise neue Kitas bauen müssen, vielleicht auch neue Schulen. Das ist von sowas natürlich in keinem Fall abgedeckt.
Bundeskanzler Olaf Scholz war in dieser Woche in den Flutgebieten im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen, auch um seine Solidarität mit den Flutopfern nochmal zu zeigen. Würden Sie sich von Olaf Scholz so ein Zeichen, so ein Signal auch für die Geflüchteten und ihre Helferinnen und Helfer vor Ort wünschen?
Also ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen Symbolik. Das ist im Ahrtal natürlich was anderes, weil das überschaubar ist. So furchtbar das ist, aber das ist eine bestimmte Region in Deutschland. Ich denke, die Flüchtlingssituation hat ein Ausmaß angenommen und es ist da auch erkennbar, dass der Bundeskanzler wie auch die Länder und auch die Kommunen sich dieser Frage wirklich ernsthaft annehmen. Das hängt nicht an den einzelnen Bildern aus meiner Sicht.
Im Interview der Woche ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Gerd Landsberg. Drittes Thema heute, und auch das hängt im weiteren Sinne mit dem Ukraine-Krieg zusammen, das sind die Auswirkungen auf den Energiesektor bei uns. Stichwort Gaslieferungen zum Beispiel. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die erste von drei Krisenstufen des Notfallplans Gas ausgerufen. Das bedeutet jetzt noch keine Veränderung bei der Versorgung, aber Behörden und Gasversorger sollen enger zusammenarbeiten, um sich dann zu wappnen für einen möglichen Gasmangel. Was heißt das denn jetzt für die Stadtwerke und kommunalen Energieversorger?
Das ist eine dramatische Situation. Sie wissen, die Gaspreise gehen durch die Decke, nicht nur für den Häuslebauer und den Endverbraucher, sondern auch für die Stadtwerke, die das Gas ja überwiegend auch kaufen müssen. Die erste Warnstufe ist die sogenannte Frühwarnstufe, die ist jetzt ausgerufen, dass man überlegt, wo kann man noch kaufen. Es gibt ein weiteres Problem. Unsere Stadtwerke müssen teilweise hohe Sicherheitsleistungen bieten, wenn sie an Spotmärkten Gas kaufen. Auch das Geld müssen sie erstmal haben. Ich hoffe nicht, dass die Alarmstufe, das wäre die zweite, und die Notfallstufe wäre die dritte, ausgelöst werden müssen. Ganz ausschließen kann man das nicht. Wir liegen jetzt etwa bei 40% Gasanteil, also russisches Gas in Deutschland. Und ich wundere mich etwas, da wird ja immer der Blick sehr stark, ich nenne das mal, auf Oma ihr Häuschen, ob das schön warm bleibt. Das ist natürlich auch wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist die Industrie. Wenn die Industrie kein Gas hat, dann werden sie auch keine Solaranlagen bauen können. Es wird keine Dämpfstoffe für Häuser geben. Der ganze chemische Bereich könnte nicht mehr produzieren. Das ist schon eine wirklich wahnsinnige Herausforderung. Und da ist die Bundesregierung in einer ganz schwierigen Lage.
Eine schon etwas konkretere Herausforderung auch für Städte und Gemeinden ist ja das angekündigte 9-Euro-Ticket im Nahverkehr. Das hat ja die Bundesregierung angekündigt, um die Bürgerinnen und Bürger angesichts stark steigender Energiekosten etwas zu entlasten. Jetzt sagen viele Länder und auch Verkehrsverbünde, besser wäre, das wäre ganz umsonst, weil der Verwaltungsaufwand zu hoch sei. Wie sehen Sie das?
Also ehrlich gesagt halte ich diese Aktion insgesamt für wenig hilfreich. Sie erzeugt einen riesigen bürokratischen Aufwand. Das hat die Verkehrsministerkonferenz richtig gesagt. Man muss wissen, es gibt 450 Unternehmen, die Busse oder Bahn betreiben und auch noch 60 Verkehrsverbünde. Und da muss man auch sehen, die Menschen im ländlichen Raum, gehen sie nach Rheinland-Pfalz oder auch Baden-Württemberg, da ist noch nicht der Preis das Problem. Wenn Sie morgens um 7:30 an der Arbeitsstelle sein müssen, da fährt gar kein Bus. Dann nützt es Ihnen nichts, dass Sie das 9-Euro-Ticket haben. Ich glaube, es wäre besser gewesen, die mindestens 2,5 Milliarden Euro in die bessere Ausstattung des öffentlichen Personennahverkehrs zu investieren. Es ist ein Symbol. Es wird auch sicherlich den einen oder anderen geben, der eine gute Erfahrung macht und dann das Auto stehen lässt. Aber das ist mehr eine Frage der Menschen in den Großstädten oder in den Metropolen. Wir ändern an dem Kernproblem nichts. Es kommt ein weiteres hinzu. Da haben wir als Städte und Gemeinden auch Erfahrung. Es gibt ja immer wieder mal Städte, die als Aktion, jetzt zum Beispiel nach Corona gesagt haben, also diesen Samstag, ist alles umsonst, also beim Fahren in Bus und Bahn. Die Folge war natürlich, dass die völlig überlastet waren. Und dann ist das Fahren mit dem Bus und Bahn auch nicht so richtig ein Genuss. Also ich halte das für nicht besonders klug, offen gestanden.
Also da höre ich raus, dass Sie nicht erwarten von diesem Billigticket, dass es sozusagen nebenbei auch noch den Effekt hat, dass möglicherweise langfristig mehr Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen.
Einzelne werden das vielleicht tun, aber die Kernprobleme unseres öffentlichen Personennahverkehrs ist zu wenig Taktung, zu wenig Komfort, zu wenig Termine, wo sie fahren. Und das ist viel wichtiger zu lösen, als dieses Geschenk zu machen, obwohl ich natürlich jedem gönne, wenn er einen Monat lang für 9 Euro fahren kann.
Zum Schluss nochmal eine globale Frage. Wenn wir uns umschauen, Corona, Ukraine-Krieg, die Inflation im März über 7% jetzt, dazu Klimawandel, Überschuldung. Das sind so viele Krisen. Sind unsere Städte und Gemeinden lebendig genug, das alles zu meistern?
Also ich bin zuversichtlich. Städte hat es immer gegeben. Wir haben alle Kriege, alle Krisen überlebt. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, ob das jetzt Corona war oder ob das jetzt die Flüchtlingsunterbringung ist, die Bedeutung der Städte und Gemeinden ist ja nicht gesunken, sie ist gewachsen. Bund und Länder wissen, keines dieser Krisen können sie bewältigen ohne den guten Willen, die Bereitschaft und die Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden.
Vielen Dank, Herr Landsberg.
Bitteschön.
Das war das Interview der Woche mit Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
Gerne.